SRF 4 News.
SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kati Flaviano.
Zu Gast sind Holger Ahlich, Schweiz-Korrespondent für das Deutsche Handelsblatt, und Haig Simonian, viele Jahre Korrespondent der britischen Financial Times, heute freier Journalist. Beim letzten Treffen, Holger Ahlich, haben wir darüber gesprochen, wie Sie den Wahlkampf in Deutschland aus der Ferne beobachten. Nun haben wir ein Resultat. Angela Merkels CDU ist die große Gewinnerin, auch wenn es knapp nicht gereicht hat für eine Alleinmehrheit im Bundestag. Es braucht also eine zweite Partei. Mit wem will denn Angela Merkel regieren, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich glaube schon, dass sie sich für diese Sozialdemokraten entscheiden wird, weil sie dann einfach eine sehr breite Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Und eingedenk der Tatsache, dass die Euro-Krise, wenn man ehrlich ist, ja besänftigt, aber nicht gelöst ist, ist das mit sicherlich keine unvernünftige Haltung. Sie hat auch gute Erfahrungen mit der Großen Koalition gemacht. Das kann man von den Sozialdemokraten nicht sagen, die dann vollkommen gerupft da hinausgegangen sind. Und deshalb gibt es derzeit bei den Sozialdemokraten erhebliche Vorbehalte in der Mitgliederbasis bis hin ins Spitzenpersonal, hier nochmal zuzustimmen. Also das ist noch nicht gelaufen.
Jetzt ist es ja so, dass die Kampagne davor galt als langweilig. Das Resultat dann war doch höchst überraschend. Da lagen Sie selbst damit den Prognosen auch falsch, dass die FDP nicht mehr mitregiert oder im Bundestag sitzt. Damit hat jetzt keiner gerechnet. Mit ein paar Tagen Distanz, was ist in Ihrem Land passiert?
Ja, die FDP, also was passiert ist, dass die CDU hat einen egozentrischen Wahlkampf geführt, vollkommen auf Angela Merkel fokussiert. Und hat verhindert, dass es eine Zweitstimmenkampagne geben kann für die FDP. Sie hat also voll auf den eigenen Sieg gesetzt und damit der FDP auch keinerlei Rückenwind gegeben. Aber das Ausscheiden der FDP liegt einzig und allein in der FDP, denn sie hat in dieser Regierungszeit keine einzigen wirklichen Merkmal setzen können. Sie ist nur durch Personalquerelen aufgefallen. Und was eigentlich erstaunt ist im Nachhinein, wenn man sieht, die CDU ist ja im Spektrum recht nach links gerückt. Sie setzt sich für Mindestlöhne ein, hat den Atomausstieg beschlossen, sprich alles Positionen, die ja eher aus dem linken Spektrum gekommen sind. Links gibt es noch die SPD und die Grünen und die Linkspartei, sprich eigentlich in der politischen Mitte ist für die FDP eigentlich ein großer politischer Platz, und sie hat es nicht geschafft, aus diesem Platz, der im Spektrum nun da ist, Profit zu schlagen. Und das wird es ihre Aufgabe sein, diesen Platz wieder zu füllen, um wieder in den Bundestag zu kommen.
Haig Simonian, Sie waren in früheren Jahren auch Korrespondent aus Deutschland. Wie erleben Sie Deutschland und die Wahl jetzt?
Also ich habe am Sonntagabend sehr gespannt im deutschen Fernsehen geschaut. Ich habe tatsächlich als Berliner Chefkorrespondent einmal eine Wahl verfolgt. Es war auch derzeit extrem knapp. Ich erinnere mich, kurz vor Mitternacht hatten wir Redaktionsschluss und wir wussten nicht. Gott sei Dank haben wir richtig gepunktet, aber ich erinnere mich am folgenden Tag eine gewisse Schadenfreude, als ich ein paar ausländische Zeitungen las, die falsch gepunktet hatten. Also dieser Eindruck, diese Erfahrung kenne ich schon, also hautnah. Was es bedeutet, ich bin froh, dass Merkel gewonnen hat. Schade wegen der FDP. Ich fand, die waren eine interessante Partei, aber wie Holger Ahlich gesagt hat, die waren intern so zerstritten am Ende, dass es vielleicht nicht überraschend war. Aus englischer Sicht, London interessiert sich selbstverständlich. Merkel war die beste Lösung. Man hat vielleicht in den letzten Jahren zwei wichtige Entwicklungen gesehen. Erstmals selbstverständlich nach der Wiedervereinigung und zweitens nach der Euro-Krise. Deutschland ist ständig wichtiger geworden und Deutschland wirklich. Also es gibt jetzt keinen Zweifel mehr. Vorher kann man über Partnerschaften zwischen Paris und Berlin reden, aber jetzt es ist wirklich Berlin, was bestimmt, und für die Engländer natürlich eine bekannte, pragmatische Kanzlerin wie die Merkel im Bundeskanzleramt zu haben, war sicher eine gute Lösung.
Aber wenn Sie sagen, Berlin bestimmt, das widerspricht ja vermutlich dieser britischen Seele.
Nein, also kommt darauf an, wie Berlin bestimmt, selbstverständlich. Wenn Berlin richtig bestimmt, dann sind die Engländer zufrieden.
Holger Ahlich, wie haben Sie eigentlich die Berichterstattung aus der Schweiz, wenn Sie Ihre Schweizer Kollegen anschließend beobachtet haben oder gelesen haben? War die Stimmung oder das, was wir hier beobachtet haben, anders als was Sie selbst als Deutscher wahrnahmen?
Nein, eigentlich nicht wirklich. Auch in der Schweiz gab es eine große Überraschung über zwei Dinge. Einmal halt, wie gesagt, das Ausscheiden der FDP. Und ich glaube, das muss man unterstreichen, dass historisch ist. Denn zum ersten Mal seit der Existenz der modernen Bundesrepublik ist die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten. Das ist also schon ein einschneidendes Erlebnis. Und es hat bisher immer gereicht. Deshalb war sowohl ich als auch viele andere Beobachter davon überzeugt, dass es auch diesmal wieder knapp, aber klappen würde. Und zum Zweiten ist ja auch sehr aufmerksam registriert worden, das Anstarken der Alternative für Deutschland, die ja nur sehr, sehr knapp den Einzug in den Deutschen Bundestag verpasst hat. Jetzt wird man halt sehen müssen, ob die AfD, wie sie abgekürzt wird, jetzt eine Eintagsfliege ist oder ob sie sich vielleicht hier und da bei den anstehenden Landtagswahlen wirklich positionieren kann. Das wird auch auf die Europapolitik der Kanzlerin gewiss einen Einfluss haben.
Und die wichtigste Frage, wie wirkt sich das jetzt alles für die Schweiz aus? Im Wahlkampf war ja Steuerstreit, Bankdaten immer wieder mal richtig hochgekocht. In dieser Runde hat man oft gehört, da darf man nicht vergessen, es ist Wahlkampf, es ist Wahlkampf, es ist Wahlkampf, jetzt ist er vorbei. Kommen die Themen trotzdem wieder?
Nein, also es wird interessant sein. Klar, wir wissen noch nicht, wer Koalitionspartner sein wird. Das spielt klar eine wesentliche Rolle. Wie Holger Alec gesagt hat, dieser neue Bundestag ist nach links gerückt, gibt es keinen Zweifel. Die CDU hat eine populistische Kampagne geführt und hat Positionen übernommen, was man im Prinzip nicht erwarten würde. Ich vermute, dass die Lage sich beruhigen wird, wenn, wie alle erwarten, Wolfgang Schäuble Finanzminister bleibt, Frau Merkel als Kanzlerin. Ich vermute, man wird weniger Wahltaktik machen, aber die grundlegenden Themen, die sind immer da. Und Bankkundengeheimnis, klar. Also auch die CDU hat gesagt, man wird weiter gegen Steuersünde kämpfen.
Schäuble, soviel ich weiß, hat ja seinen Anspruch auf den Posten schon mal angemeldet. Aber dieses nach links rutschen ist ja eher schlechter für die Schweiz und diesem Wunsch nach dem Deal.
Ich bin nicht sicher. Also ich lag zwar in einer Prognose falsch, aber trotzdem mache ich eine neue. Ich prognostiziere, meine Meinung ist, dass die Wahl für die Schweiz keine gravierenden Konsequenzen haben wird. Warum? Das Abkommen ist gescheitert. Auch Schäuble hat keine Lust, dieses Fass nochmal neu aufzumachen. Und es ist auch meiner Ansicht nach nicht nötig. Warum? Weil die Bereinigung der Altlasten ist längst im Gange. Die Banken haben es jetzt in Eigenregie übernommen und spätestens Ende nächsten Jahres ist das Thema der Schwarzgelder in der Schweiz aus deutscher Sicht durch. Wahrscheinlich wird Nordrhein-Westfalen, wo Frau Kraft regiert, mit Herrn Walter Borjans als Finanzminister noch hier und da mal CDs kaufen. Es wird im Fall der UBS, gegen die ja staatsanwaltliche Ermittlungen laufen, noch zu einem vermutlichen Vergleich kommen in einer hohen Millionenbuße, die Bank vermutlich zahlen muss. Aber ich glaube, das wird es dann gewesen sein. Denn der Prozess auf EU-Ebene läuft ja auf den automatischen Informationsaustausch hinaus. Man darf nicht vergessen, Luxemburg und Österreich haben beide gesagt, dass sie im Prinzip damit keine Probleme mehr haben, unter der Bedingung, dass die Schweiz halt auch mitmacht. Und das wird Zeit brauchen, da wird die Union auch mitmachen. Die SPD wird Druck machen, dass es da vorangeht. Aber ich glaube nicht, dass jetzt nochmal exorbitant großer neuer Druck auf die Schweiz aufgebaut wird in der Frage, zumal sie sich ja auch bewegt hat. Es ist ja nicht so, als sei nichts passiert.
Ich wollte nur eine kleine Überlegung hinzufügen. Also ich stimme vollkommen zu, vielleicht aber mit einer Bemerkung. Wir haben es im Steuerstreit mit den USA gesehen. Hier und da sind im Laufe der ganzen Ermittlungen ein paar neuen eher unbekannten oder kleineren Banknamen aufgetaucht, Banken, die wirklich kaum bekannt waren oder gar nicht bekannt waren in der größeren Öffentlichkeit. Ich vermute, das Gleiche wird in Deutschland hier und da passieren, vielleicht mit einer gestohlenen, gekauften CD, dass es nicht nur um eine Julius Baer oder eine Credit Suisse oder ein UBS zu tun oder derzeit noch die liechtensteinische LGT, aber vielleicht noch eine kleine Zürcher Privatbank irgendwann auch als Sünde auftauchen wird. Das sollten wir nicht vernachlässigen.
Sie hören SRF 4 News. Wir hatten es gerade von den Deutschlandwahlen, aber letztes Wochenende wurde ja nicht nur in Deutschland gewählt. Wichtig für die Schweiz auch, es war Abstimmungssonntag. Zu reden gab anschließend vor allem eine kantonale Vorlage, das Burka-Verbot im Tessin. Das Tessin hat als erster Kanton ein solches Verbot an der Urne beschlossen. Nun muss man ja noch sagen, der Entscheid muss vom eidgenössischen Parlament abgesegnet werden und da steht uns vermutlich eine große Islamdiskussion bevor und es ist auch noch völlig offen, ob das Tessin damit durchkommt. Viel wichtiger ist es für mich, von Ihnen zu wissen, die unser Land ja professionell beobachten, welches Bild gibt die Schweiz da ab nach dem Minarettverbot und dieses Burka-Verbot?
Es ist genau das, dass die Schweiz wieder in diese Rassismus-Ecke gedrängt wird. Und die Initianten dieser Initiative haben ja klar gesagt, dass es ihnen einzig und allein um die Burka halt geht. Man muss aber unterscheiden. Es gibt natürlich ein Problem eines radikalen Islams, der die Frauenrechte mit Füßen tritt und nicht respektiert. Und das ist für jede pluralistische Gesellschaft, wie die schweizerische eine ist, eine Herausforderung. Indem man jetzt per Gesetz so eine Ganzkörperverschleierung verbietet, bekämpft man lediglich die sichtbaren Symptome. Man bringt auch die Polizisten in eine eigenartige Position, die dann möglicherweise dort Strafen verhängen müssen, wenn es zum Beispiel ausländische Besucher sind. Damit, mit so einem Burka-Verbot, ist das grundlegende Problem eines sich radikalisierenden Islam nicht zu lösen. Im Gegenteil, man gibt diesen Kräften auch noch Munition an die Hand, zu sagen, seht ihr, selbst die sogenannten pluralistischen Länder wie die Schweiz sind ja doch irgendwo Diktaturen, weil sie uns verbieten in der freien Religionsausübung. Und ich glaube, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
Wie haben Sie das erlebt, Herr Simonin?
Ich glaube, es spielt für die ausländische Darstellung der Schweiz also keine wesentliche Rolle. Hauptsächlich, weil die Welt oder sagen wir Westeuropa sich inzwischen auch geändert hat. Frankreich hat ihre eigenen Gesetze, Belgien auch. Man spricht drüber in Großbritannien. Also ich persönlich, ich muss jetzt aufpassen, ich will keine eklatante Statements, aber ich finde diese Burka ist creepy, würde ich auf Englisch sagen, als Gespenster ist. Und ich finde ein Gesetz gar nicht so schlecht ist, obwohl selbstverständlich Freiheit und so weiter und so fort. Was mich überrascht hat, ist, dass diese Idee aus der Tessin kam. Ich kenne mich im Tessin relativ gut aus. Ich war lange Zeit Korrespondent in Mailand. Man glaubte, dass eher dieser Latein-Sentiment, die südeuropäische Flair, mehr Freiheit gab und es wäre eher eine nordschweizerische, eine deutschschweizerische Gesetzgebung, was hier in Gang gebracht hätte. Stattdessen sind die Tessiner klar, die Lega spielt hier eine sehr wichtige Rolle, aber für mich war das die größte Entscheidung.
Aber wie bei der Minarett-Initiative auch, darf man, glaube ich, getrost die These vertreten, dass die Burka bei uns jetzt nicht jeden Tag an jeder Ecke zu sehen ist. Das hat so ein bisschen das Gefühl von einem Stellvertreter-Votum. Was liegt denn den Tessinern womöglich wirklich auf dem Magen?
Also die Lega spielt im Tessin eine wichtige Rolle in dem politischen Leben, wie Sie wissen. Es ist nicht genau die SVP, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Es gibt natürlich auch lokalen Issues im Tessin, hauptsächlich mit Grenzgänge, aber auch anderen Dingen. Ich glaube, es war ein interessanter Text aus dem Lehrbuch Christoph Bloche. Wo kann ich ein Thema finden, was die Leute aufregt, was die Leute polarisiert und was meine Wähler mobilisiert? Und man hat es gefunden.
Holger Ahrlich, Sie waren ja auch lange Jahre Korrespondent in Frankreich. Dort gibt es das Burka-Verbot auch. Haben Sie das ein bisschen verfolgt? Wie läuft das dort?
Ja, das Verbot gibt es da. Es gab auch eine große Debatte. Soweit ich mich erinnere, haben auch am Ende auch die Sozialisten dann dafür gestimmt, weil man es einfach als einen Angriff auf die laizistische Republik gesehen hat, wenn so eine ostentative Religionspräsentation im öffentlichen Raum geleistet wird. Aber soweit ich weiß, ist die Anwendung des Gesetzes stößt auf erhebliche Schwierigkeiten und man spricht eigentlich nicht mehr so furchtbar viel davon. Und wie gesagt, es ist eine Symptombekämpfung und man berührt das eigentliche Problem an der ganzen Sache nicht, dass auch Frankreich halt, das Problem ist halt eine ungesteuerte Immigration durch unerlaubte Einwanderung, was Ängste der Bevölkerung auslöst. Diese Probleme gibt es alles und sowas manifestiert sich dann in solchen Gesetzgebungen, die meiner Ansicht nach dem Publikum Handlungen des Staates vorgaukeln, aber letztlich an den Basis das Problem nicht wirklich etwas bewegen.
Wechseln wir zu einer Figur, die vor knapp 2 Wochen zu reden gegeben hat. Lufthansa-Chef Christoph Franz wird Verwaltungsratspräsident des Pharma-Riesen Roche. Erfolgt damit auf Franz Hummer. Er muss zwar erst noch von der Generalversammlung offiziell gewählt werden, aber das scheint ja eine reine Formsache. Christoph Franz, 53, in der Schweiz kennen wir ihn natürlich vor allem als Swiss-Sanierer und ist heute Lufthansa-Chef. Ich vermute, Christoph Franz ist Ihnen beiden in der Karriere schon mal begegnet. Was ist das für ein Manager? Wofür steht dieser designierte Roche-Verwaltungsratspräsident?
Ich habe ihn zuerst als Chef von Swiss, als man nicht wusste, was die Zukunft der Fluggesellschaft Swiss sein würde. Man hat derzeit noch von Vereinbarungen mit British Airways gesprochen. Das ist nicht zustande gekommen. Viele haben seine Ankunft als schon feste Tatsache, dass die Swiss an Lufthansa gehen würde. Es ist in der Tat so gegangen, aber ich glaube, er hat auch die Interessen der Schweiz und der Swiss International Airlines gut vertreten. Die Firma musste nochmals restrukturieren. Es gab schon 2 vorher, unter anderem André Dosset, aber ich glaube, er hat einen guten Job gemacht und daraus ist er auch Lufthansa-Chef geworden. Ich finde ihn mutig. Ich kannte ihn schon ein bisschen aus meiner Berliner Zeit. Derzeit war er nicht mehr bei der Lufthansa. Er hat bei Lufthansa angefangen, aber bis zu Deutsche Bahn geswitcht und war er für das Personengeschäft zuständig. Er hatte den mutigen Idee gehabt, dass bei Bahnfahrten man kein keinen einheitlichen Ticketpreisen haben sollte, aber tatsächlich mit verschiedenen unterschiedlichen Preisen ein bisschen die Nachfrage steuern sollte, könnte. Das war in Ordnung, das war ökonomisch vollkommen logisch. Es hat leider weder die deutsche Bahnfahrer noch der Regierung Schröder besonders gut verpasst und gepasst und Herr Franz fand sich arbeitslos. Also ich finde ihn eine gute Manager, was mich nur ein bisschen überrascht hat, aus persönlichen Gründen kann ich es gut verstehen. Seine Frau, wenn ich mich richtig erinnere, ist Franzose. Sie haben mehreren, fünf sogar Kinder. Die wohnen, ich glaube, die Familie noch in Basel. Das heißt, er pendelte hin und zurück. Und aus privaten Gründen, vielleicht hat er gesagt, jetzt 53 ist es nicht super alt, aber es ist nicht mehr so jung. Er hat hart gekämpft. Jetzt kann ich mir so eine Verwaltungsratspräsidentschaft nehmen. Eine Basler Firma dazu, eine Traditionsfirma. Keine schlechte Erfahrung. Schade für die Lufthansa.
Was Heik Simonian sagt, ist, dass Christoph Franz vielleicht auf seine zweite Lebenshälfte sagt, ich unterlasse das Pendeln. Meine Familie lebt in der Schweiz, ich nehme den Job in der Schweiz an. Sehen Sie das auch als möglichen Grund für den Branchenwechsel?
Also ich würde es Christoph Franz, glaube ich, unrecht tun, wenn das der überwiegende Grund ist. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, das ist keine Frage. Aber ich meine, so ein Job wie der Präsidentschaft von Roche, so ein Angebot kriegt man auch als ein Top-Manager ja nicht alle Tage. Und man muss aber die Unternehmen vergleichen. Bei Lufthansa, das wird mir jetzt vorgeworfen, Lufthansa ist die Sanierung, die überfällige Sanierung, die er angestoßen hat. Investitionen, neues Material, Sparkus etc. Die Lufthansa wird von zwei Seiten angegriffen, den Billigfliegern auf der einen Seite, den Gulf Airlines auf der anderen Seite, auf den Premiumflügen. Dort hat er nur überfällige Schritte eingeleitet, die aber noch nicht abgeschlossen sind. Und jetzt wird ihm in Deutschland ein bisschen Fahnenflucht vorgeworfen, weil er halt geht, bevor halt der Job erledigt ist. Nur auf der anderen Seite, wie gesagt, ein Job wie die Präsidentschaft in Roche, da wird man wahrscheinlich nur einmal im Leben gefragt. Roche ist in einer exzellenten Form, hat im Vergleich zu anderen Pharmakonzernen weniger Probleme mit ablaufenden Patente, ist vielleicht ein bisschen abhängig von der Krebstherapie, ist aber kerngesund und dort erwartet er einen völlig anderer Job und der ihn sicherlich reizen wird. Statt zu sanieren, muss er oder soll er hier mitgestalten, zusammen mit dem Vorstandschef, der auch fest im Sattel sitzt. Was nicht ganz ohne Risiken ist, denn wenn man keine Wahl hat, wie bei Lufthansa, ist es fast zwingend die Sachumstände, was zu tun ist. Wenn man aber die Möglichkeiten hat, viel Geld besitzt, wie bei Roche, da kann man auch Fehler machen. Also ist das ein zweistandiges Schwert, aber ich kann gut verstehen, dass ihn die Aussage sehr reizt.
Darauf wäre ich gerne noch kurz weiter eingegangen. Eben bis jetzt stand Christoph Franz ja fürs Sanieren, ein nüchterner Analytiker, ein Zahlenmensch. Und zu sanieren gibt es bei der Roche, sagen wir es ganz salopp, eigentlich nichts, sondern zu gestalten. Passt das zu ihm?
Ja, also deswegen meine Theorie, was ich nochmals verteidigen würde, dass es eher eine menschliche Entscheidung als eine managerielle Entscheidung war. Ich glaube, klar, Roche, es ist ein Prestigejob, aber für jemanden, der noch relativ jung ist und der noch im Prinzip Zeit für neue Herausforderungen oder für Herausforderungen hat, war ich überrascht, als er diesen Position übernommen hat. Ich habe mir gesagt, er bleibt noch eine Weile in Deutschland, um tatsächlich diese Aufgabe bis zum Ende zu bringen und dann vielleicht mit 60 oder was weiß ich, 58 dann Verwaltungsratsposten aussuchen. Ich war überrascht. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube, er ist ein exzellenter Mann. Aber wenn man noch also Herzblut hat und kämpfen will, dann ich glaube, die Herausforderung und das Job ist eine wesentlich größere Job bei Lufthansa als diese Verwaltungspräsidentschaft bei Roche.
Und er kennt ja Roche schon ein bisschen. Er war ja jetzt ein paar Jahre im Verwaltungsrat. Ganz unbekannt dürften ihm die Aufgaben dann doch nicht sein.
Ja, und da passt auch ins Profil rein. Herr Huhm hat ja gesagt, er will jemanden mit internationaler Erfahrung, der sich mit der Führung eines Großkonzerns auskennt und der in der Schweiz gut verdrahtet ist. Diese drei Bedingungen erfüllt er perfekt. Er ist kein Pharma-Experte, muss er aber nicht sein. Er führt das Unternehmen ja nicht operativ. Das heißt, hier kann er sich aufs Management verlassen und da gibt es auch keinen Handlungsbedarf. Zu sanieren gibt es vielleicht ein ganz klein bisschen. In der Diagnostiksparte hier und da harzt es ein wenig, aber verglichen mit Lufthansa sind das Petitessen. Roche ist kerngesund und er kann sich hier darauf konzentrieren, zusammen mit dem Top-Management das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ist auch ja kein so gestaltender Verwaltungsratspräsident, sondern eher ein Überwachender, so wie ein deutscher Aufsichtsratsvorsitzender. Das wird also auch von der Arbeitsbelastung her offensichtlich viel weniger sein und ist natürlich klar, zusammen mit der persönlichen Perspektive eine sehr reizvolle Perspektive, ist gar keine Frage.
Ich würde vielleicht nur eins hinzufügen. Man kann natürlich, gute Journalisten, man sieht ein Ereignis, man merkt es. Wenn es zwei sind, dann ist es schon ein Trend. Und wir hatten schon zwei, zuerst Joe Hogan bei ABB und dann jetzt Christoph Franz bei bei Lufthansa. Man kann auch Peter Voser bei Shell hinzufügen. Alle ungefähr, also Hogan ist 53, wenn ich mich richtig erinnere, Franz 53, Voser, ich glaube, vielleicht 54 oder 55, aber alle plus minus im gleichen Alter und alle haben die gleichen Entscheidungen getroffen. Und jetzt, ob es mit Work-Life-Balance zu tun hat oder alle drei Entscheidungen ganz unterschiedliche Gründe haben, ich weiß es nicht, aber ich mindestens sehe hier einen Trend.
Sie hören SRF 4 News in der Korrespondentenrunde heute, Heik Simonian und Holger Ahlig. Noch 2 Monate, dann entscheiden die Schweizer wieder etwas an der Urne, nämlich die Lohninitiative, die sogenannte 1-zu-12-Initiative der Jungsozialisten. Es ist mit einem emotionalen Abstimmungskampf zu rechnen. Es geht ja um Lohngerechtigkeit, Lohnexzesse, alles Stichworte, die sehr populistisch sind. Am Freitag hat Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann seine Kampagne lanciert. Schneider-Ammann und der Bundesrat ist ganz klar für ein Nein. Diese Initiative ist ja faktisch ein rotes Tuch für die Wirtschaft, verständlicherweise.
Ja, also man kann es verstehen. Es ist eine Erweiterung von das, was wir schon am Anfang des Jahres gesehen haben mit der Minderinitiative. Aber es ist noch, also die Handschellen sind noch kräftiger in diesem Fall. Ich weiß es nicht. Man weiß nie, was in letzter Minute noch passieren wird. Man erinnert sich bei der Wahltag. Die ganze Geschichte mit Dan Vasella und Novartis hat klar auch eine Rolle gespielt. Die Timing war äußerst ungünstig. Ich vermute, dass in diesem Fall die Schweizer werden gegen die Initiative entscheiden, weil es zu restriktiv ist. Aber wir müssen sehen.
Die Linke, die SP, argumentiert ja mit, bis in die 90er Jahren war das Verhältnis 1-zu-6, jetzt sind wir bei im Schnitt 1-zu-40. Den Volkszorn zu unterschätzen wäre dann aber ein großer Fehler, oder?
Auf jeden Fall. Man muss unterscheiden zwischen der MIN-Initiative und der 1-zu-12. Die MIN-Initiative kam ja von einem Unternehmer selbst und damit ein wenig aus der Mitte der Gesellschaft, also nicht von einem politischen Lager, während 1-zu-12 ganz klar ein linkes Projekt ist. Und die Schweiz ist kein linkes Land. Das gibt den Gegner natürlich Auftrieb und macht es ihnen gewissermaßen ein bisschen leichter, auch dagegen zu argumentieren. Die Frage ist in der Tat, Volkszorn, wenn es einen neuen Fall Daniel Vasella geben sollte, was ich nicht glaube, denn in der Zeit werden keine neuen Geschäftsberichte publiziert, also gibt es möglicherweise wenig Ansatzpunkte für neue Lohnexzesse. Auszuschließen ist es aber sicherlich nicht. Aber selbst wenn die Initiative mit nur 40% Nein-Stimmen, 40% Ja-Stimmen dann unterlegen wird, wäre es immer noch ein sehr, sehr deutliches Signal und ein Warnschuss und sicherlich auch ein Achtungssieg für das Lager. Und wenn man sich in diesen Tagen mit Vorstandschef auf Hintergrundgesprächen oder am Rande von Veranstaltungen unterhält, man merkt schon, dass da eine gewisse Nervosität da ist, denn das würde es ihnen extrem schwer machen, Leute ins Land zu holen für Vorstandsposten. Und das Korsett wäre sicherlich sehr, sehr eng.
Sie sagen, in den Hinterzimmern wird gemunkelt, dass es schwierig würde, sollte die 1-zu-12-Initiative angenommen werden. Die andere Frage ist, schärft es denn ein bisschen das Bewusstsein, dass man sich auch sagt, wir müssen uns wirklich vernünftige Limiten setzen?
Na, ich vermute schon. Also, und da kann man sagen schon, diese Initiativen spielen eine gute Rolle. Das heißt, die sind eine Art Ausdruck der Volkszorn. Klar, bei Minder ist es, wie Holle Alec gesagt hat, kommt es aus einem Unternehmenskreis, aber es war ein Ausdruck von das fast den ganzen Finanzkrise und vorher zu Swiss Air Grounding, also die Ursprünge, klar. Es ist ein Ausdruck von was die Leute fühlen. Man hat Exzesse gesehen, man will jetzt dagegen was machen. Ich vermute jetzt, dass das Wind ein bisschen sich gedreht hat und Minder hat schon eine gewisse, Auspuffeffekt gehabt. Aber wir werden sehen.
Das ist genau der Punkt, den würde ich ganz gerne kurz anschließen. Ich glaube, das Problem für die 1-zu-12 ist, sie kommt jetzt zu früh. Minder ist angenommen, die Gesetze, die Initiative umsetzen wollen, sind noch nicht in Kraft. Und wir haben noch keine Hauptversammlungssaison gesehen, die quasi in der neuen Minder-Ära, wenn man so will, abgehalten worden sind. Man kann also den Effekt dieser Initiative im realen Wirtschaftsleben noch gar nicht abschätzen. Und jetzt werden die Schweizer erneut aufgerufen, für eine Lohnbegrenzung-Initiative abzustimmen. Da würde ich auch sagen, lasst doch erstmal abwarten, wie die erste gewirkt hat, um dann möglicherweise nachzuschärfen. Insofern fürchte ich, kommt sie ein bisschen früh, weil das halt noch nicht der Fall war.
Zu Gast in der Korrespondentenrunde waren Holger Ahlig und Heik Simonian. Sie hören SRF 4 News. Mein Name ist Kati Flaviano.
SRF 4 News Talk.
Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.